Crisis? What Crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende, Folge 12, Führung in flexiblen Arbeitsformen.
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt,
um die 20 Minuten
und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Crisis What Crisis. Und in dieser sechsten Staffel kommen wir jetzt hier zur Abschlussfolge. Und wir haben die jetzt mal genannt Führung in flexiblen Arbeitsformen und beziehen uns da beim Fehlzeitenreport 2023 drauf. Die haben das so, ja, bindungsorientiertes Arbeiten genannt. Und gehen da nochmal her, was sind also die Unterschiede zwischen Homeoffice, zwischen flexiblem Arbeiten und alles, was da so eine Rolle spielt, wenn Leute eben nicht in einem Büroarbeitsplatz sind, was sind Pendeln, was hat das für Auswirkungen, was hat Dienstreisen für Auswirkungen, was hat das Homeoffice für Auswirkungen. Und Sven, du beschäftigst dich da ja auch an einigen Stellen immer wieder damit. Ein Patentrezept werden wir wahrscheinlich nicht anbieten können, aber es gibt ein paar Faktoren, ne?
Ich glaube, das ist genau das Thema, was reinkommt. Also wir haben ein paar, die vermutlich eher auch negative Auswirkungen schon belegt haben. Ne? Pendeln ist so ein Klassiker. Also mir ist wenig Studie bekannt, die einen positiven Effekt vom Pendeln zeigen kann, bis auf Abschließen von Arbeit, aber sozusagen die Abgrenzung runterkommen und noch vielleicht Eigenqualifikation während des Pendelns zu machen. Aber selbst da überwiegt der Teil der negativen Sachen. Und bei allen anderen Sachen ist es so, dass man die positiv und negativ als Faktor sehen kann, dass sie aber auf jeden Fall eine Rolle spielen und wir für einige davon vielleicht auch schon Antworten haben. Ne? Also was Herausforderungen in einem Homeoffice sind, da können wir ein paar beziffern. Ne? Also ich muss plötzlich mich selbst organisieren. Ich bin verantwortlich für meinen Arbeitsablauf oder was ganz Klassisches zu nehmen, die Arbeitsbedingungen sind eben anders räumlich. Die sind auch von meinen Arbeitsmitteln vielleicht bei vielen anders, als sie das vom Büro gewohnt sind. Und da sind natürlich so ein paar Fallstricke im Bereich Gesundheit vor allen Dingen drin. Und auch Gesundheit ist für mich jetzt immer der Begriff, den ich als erstes nehme, auch leistungsfähigkeitsbezogen. Ja. Den assoziiere ich sehr direkt damit, aber den vielleicht nochmal aller Deutlichkeit zu sagen.
Ja, und die Leistungsfähigkeit, die brauchen wir in allen Lebensbereichen in irgendeiner Form, ne? Hat sie nur unterschiedliche Ausprägungen.
Ja.
Ich übertrage jetzt eine Verantwortung, die früher, ne, die Frage ist immer wieder, haben wir auch immer wieder diese Diskussion. Hat sich Führung komplett verändert oder wussten wir das nicht schon früher? Ne, früher musste ich auch zuhören, musste ich kommunizieren, musste ich informieren, musste ich konsequent handeln. Was ist eigentlich anders geworden? Ne, und hat sich Führung so dramatisch verändert, nur dadurch, dass die Menschen jetzt an einem anderen Arbeitsort leben? Ja und nein. Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Du hast ja die Frage gestellt, haben wir ein Patentrezept? Nein, es hat noch keiner ein Patentrezept für das, was da auf uns zukommt. Bis hin zur Prognose, wenn das, was wir jetzt erleben, auch wieder vom Gesetzgeber her passieren wird, dann werden die neuen flexiblen Arbeitsmodelle, die wir haben, wenn sie denn damit verbunden sind, dass sie extern stattfinden, nicht mehr stattfinden können, weil die Regulierung und diese ganze Geschichte weiter zunehmen wird. Und diese Regulierung wird möglicherweise dazu führen, dass Unternehmer in der fehlenden Information oder auch der Rechtssicherheit davor zurückschrecken müssen. Aber es überträgt natürlich auch Verantwortung an den einzelnen Mitarbeiter zu Hause. Die Herausforderung an den Arbeitsplatz auch dann wirklich einzuhalten. Und es findet keine Kontrolle statt über die Arbeitszeit und die Arbeitsplatzgestaltung und die Sicherheit am Arbeitsplatz etc. pp. Was muss ich jetzt machen? Ich muss es selbst machen. Ja, und vielleicht ist es mir egal, wie es da aussieht, darf es aber nicht. Ja, und diese Verantwortung, die der Einzelne wieder hat, dahin zu delegieren, es ist ja schwierig genug, das vor Ort in Präsenz schon immer zu regulieren. Wir haben Unternehmen, die machen Arbeitsschutzbelehrungen in viel, viel kürzeren Abständen, als das vom Gesetzgeber vorgeschrieben, weil der Unternehmer der Meinung ist, die vergessen das alles wieder. Ne? Völliger Trugschluss. Ne? Muss ich ihn öfter erzählen und dann vergesse es noch schneller. Und wenn ich es noch öfter erzähle, vergesse es noch schneller oder tun jedenfalls so, als ob. Und das dann auf Distanz zu machen, vielleicht im mobilen Arbeiten oder im Homeoffice oder wo auch immer, wird dann nicht einfacher, aber auch nicht eine exorbitant andere Führungsherausforderung, weil es geht letztendlich wieder nur um die Kernthemen, die eine Führungskraft erfüllen muss.
Und eigentlich, wenn man das so ein bisschen denkt und versucht man zu sortieren, dann geht es um diesen Empowerment-Ansatz an der Stelle, den hast du da ja gerade skizziert, ne? Also ich muss die Qualität bekommen, dass ich das selber kann. Ich muss meine Mitarbeiterinnen das Zutrauen in die haben, aber sie müssen auch diese Kompetenz haben, dass sie das können, ne? Das wird so ein bisschen ein spannendes Feld werden. Da sind wir bei ganz viel Qualifizierung vermutlich auch bei dem einen oder anderen wieder angekommen. Wir sollten das nicht von top-down organisieren, sondern Beteiligung halt organisieren, ne? Also gemeinschaftlich überlegen, wie wollen wir das lösen. Das wären ja auch klassische Führungsthemen, ne? Wie machen wir das, dass Beteiligung stattfindet? Hingehend dann zu so Faktoren wie Transparenz wird wichtiger, ne? Es ist alles irgendwie so ein gefühltes nicht Vertrauen da, und dem begegnet man vermutlich an ganz vielen Stellen mit Transparenz. Ja, das ist eine ganz gute Idee, denke ich.
Ja.
Und daraus entwickeln wir dann wahrscheinlich auch unsere Führungskräfte dahingehend, weil es für die auch ein bisschen ungewohnt ist. Ja, also ich will jetzt nicht allen Führungskräften absprechen, dass sie keine Transparenz hatten, aber es gibt durchaus Unternehmen, wo das nicht so zu den 1A-Mitteln gehört, transparent zu sein oder Vertrauen zu haben. Und ganz am Ende, das hast Uwe, hast du auch sehr schön gesagt, geht es eigentlich wieder zurück auf Null oder auf die Anfänge. Nämlich, ich müsste jetzt, wenn ich Vertrauen habe, erstmal überlegen, bin ich ein Mensch, der anderen vertraut. Das gehört halt auch da rein, ne? Und dann sind wir bei Persönlichkeit, die plötzlich einen anderen Stil, eine personale Eigenschaft eines Menschen, die wir bei Führung brauchen. Und da wissen wir ja in der Psychologie verdammt schwer zu entwickeln, wenn ich da jetzt jemand anders entwickeln will. Ich könnte ihn natürlich im Idealfall die Stellen anders besetzen, was aber neue Probleme mit sich bringt.
Naja, viele von diesen Themen, wenn man ja mal sagen, hat ja Peter Drucker bereits ab Ende der 50er Jahre in seinen ganzen Dekaden danach in, ich weiß nicht mehr wie vielen zig Büchern, immer wieder beschrieben. Also da ist ja so viel Kernwissen drin, das uns heute auch immer noch weiterhelfen würde. Und was Uwe ja auch gemeint hat, so mit den Mitarbeitenden, ich stelle das ja auch fest, wir haben ja auch unterschiedliche Leute. Also weder sowohl von der Führung her, als auch jetzt natürlich von den Mitarbeitenden. Die einen wollen eine engere Führung, die wollen klarere Vorgaben, die wollen damit auch für sich mehr Sicherheit gewinnen, und die anderen sagen, gib mir die Rahmenpunkte und dazwischen gestalte ich und arbeite ich raus. Genauso stellen wir ja auch immer wieder fest, der eine ist besser dabei, sich selbst zu organisieren, der hat das volle Kanne drauf, die anderen sind so mittelprächtig, haben so ihre Schwerpunkte, was sie drauf haben, und die anderen, die können halt mit Homeoffice oftmals gar nichts anfangen, weil sie sich selber schon am Morgen im Weg stehen und gar nicht wissen, wenn sie keine Struktur haben, die ihnen schon von außen vorgegeben wird, dann fällt es denen schwer, auch wirklich ihre Fähigkeiten umzusetzen. Mal von den eher ruhigeren und introvertierteren, die jetzt auch das Thema mit Sozialkontakten, wie viele verkrafte ich überhaupt, was brauche ich an Kommunikation, wie viel kann ich vertragen. Also wir haben da ja einen riesen Potpourri drin, das wir sowohl im Büro vorher schon hatten, das jetzt vielleicht nochmal nur eine andere Qualität bekommt, ne?
Ich würde noch eine Facette ergänzen. Wir haben natürlich auch noch was da drin, dass jeder, der heute neu in ein Unternehmen kommt, dass ich noch nicht mehr die Chance habe, diesen Menschen auch so kennenzulernen, wie ich vielleicht früher einen Kollegen kennengelernt habe. Also auch das ist ja noch eine Facette, die dazukommt. Ja. Und dafür müssen wir uns halt auch Wege überlegen. Wie machen wir klassisches Kennenlernen im Flurgespräch oder in der Kantine, was es vielleicht schon sonst gab, was jetzt an einigen Jobs vielleicht wegfällt. Und das tut es ja übrigens nicht nur wegen der hybriden Form, sondern vermutlich auch, weil Unternehmensteile weit über den Erdball verstreut sind. Also das Thema Globalisierung, ja, da gilt ja genau dasselbe, sind dieselben Themen. Du hast gerade einen Literaturhinweis gegeben. Im Prinzip könnte man in diese Dinge auch reingucken. Ne? Also alles, wie mache ich Change in einer globalisierten Unternehmenswelt, dann müssten diese Probleme schon vor auch ein paar Jahren aufgeploppt sein.
Ja. Ja, das ist ein Phänomen, das nicht erst nur, ich sag mal, so nach der Pandemie oder während der Pandemie aufgetreten sind, ist, das gab es auch vorher schon. Wir haben vor allem in unserer Gesellschaft eine zunehmende Individualisierung. Ne? Also die Menschen selber wollen, tun es immer selbstbestimmter, etwas zu machen. Und das haben wir in der Arbeit, und das ist unwichtig, ob der dann in Präsenz arbeitet oder ob der im Mobil arbeitet oder ob der Hybrid arbeitet oder im Homeoffice. Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Leben und selbstbestimmtes Arbeiten. Und das ist die Herausforderung an Führungskräfte, wenn sie dann wirklich führen können, herauszufinden, wie weit wird denn dieses Streben nach Individualisierung, wie weit ist das überhaupt möglich, es umzusetzen? Das haben wir in vielen Folgen ja schon gesprochen, dass wir einfach sagen, du willst das zwar so, vielleicht willst du es einfach nur so, weil andere das auch so machen, aber du bist dazu gar nicht in der Lage. Und ob ich das mit Qualifizierung hinbekomme oder mit anderen Dingen tun muss, das ist dann die Herausforderung, gerade in einer individuellen Geschichte, eins zu eins vielleicht zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin. Und das ist das Schwierige.
Das ist ja für mich auch so ein Part immer wieder. Jetzt wollen wir die selbstbestimmten oder autonomen Teams haben.
Ja.
Das braucht einen moderierten Prozess. Also sowohl für die Mitarbeitenden, die erst mal Gefühl für entwickeln, was heißt das? Aber es bedeutet es auch für die Führungskräfte, wie weit heißt loslassen, wie ändert sich meine Rolle dabei? Das ist ja so ein Thema, warum wir auch diesen Agilitätscoach da entwickelt haben, damit wir da so einen Andockpunkt bringen, wie können wir denn damit umgehen als Führungskraft, wie lerne ich diesen Prozess überhaupt? Denn sowas lernst du ja weder im Studium noch irgendwo in irgendeiner Ausbildung, welchen Weg du gegangen bist. Das sind ja Qualifizierungen, die darfst du dir heute ranschaffen, und um dich damit sicher zu fühlen, ne?
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Wenn ich kennzahlenorientiert bin, ist ja die Frage auch noch, wie kontrolliere ich denn das Ganze dann am Ergebnis, ausschließlich am Ergebnis? Nö, ich muss klügere Instrumente entwickeln und nicht einfach zu sagen, du hast so und so viele Arbeitsaufgaben in der Zeit mobil oder hybrid oder im Homeoffice erledigt und so viel hast du nicht erledigt, weil dann werde ich grandios scheitern, wenn ich nicht einen neuen, anderen Zugang, auch einen Kontakt zu meinem Mitarbeiter finde, der Mitarbeiterin finde, dass ich sage, ich muss nicht da vorbeigehen und gucken, ob die richtig angezogen vorm Rechner sitzt oder ihre Aufgabe erfüllt, oder ich online permanent überwache. Es gibt ja solche Modelle, wo dann permanent Zahlen sogar eingeblendet werden für denjenigen. Du hast so und so viele Arbeitsaufgaben erledigt, die anderen haben so und so viel, das Team hat so und so viel. Du liegst jetzt, was weiß ich, mit im roten Bereich mit so und so viel zurück, nun mach mal ein bisschen hinne. Das ist das, was schon sehr lange mit so einer Ampel ja in Unternehmen möglich ist. Jetzt wird die Herausforderung an die Führungskraft ja noch anders, nämlich mit demjenigen individuell in Kontakt zu bleiben und herauszufinden, warum performt der so ausgezeichnet, oder aber warum performt er noch nicht, was muss ich tun, damit er das tut.
Und ein Austausch untereinander kann ja auch manchmal helfen, also offene ja. oder vertrauenswürdige Vertriebsabteilungen, in denen da entsprechendes Klima herrscht, da wird ja auch durchaus dann mal rangenommen nach dem Motto, wie schaffst du das, einfach mehr Abschlüsse hinzukriegen? Was hast du für eine Kommunikation? Wie setzt du das Ganze ein? Oder dann kommt es eben auch auf Vorbereitungsprozesse, die dann mal da ist. Aber es gibt ja auch die Unternehmen, wo der ein oder andere mauert und einfach sagt, ich gebe von meinen Erfolgsgeheimnissen nichts preis, weil sonst wären die anderen ja auch so gut wie ich. Also das ist ja dann wieder eine Führungsaufgabe, dass ich den Weg anders herbringe oder eventuell auch mal vom einen oder anderen Mitarbeiter mich dann trennen muss, wobei von besten für Vertriebsmitarbeitern trennt man sich immer so ungern. Ne? Da nimmt man dann die negativen Auswirkungen oftmals in Kauf und es passiert ja auch an anderen Stellen. Was bedeutet es dann für die anderen?
Ja, ich glaube, man sieht eindeutig, dass so viele Themen aufploppen, jetzt ja auch in unserem Gespräch. Und wir sind ja eingestiegen darüber, dass es keine Patentlösung gibt, sondern dass man sehr sorgfältig hinschauen muss, wovon sind wir betroffen. Und wenn ich dann den Fehlzeitreport nehme und wirklich das Kapitel mir anschaue, dann wäre das für mich halt, ich würde halt diese Überschriften abklappern und würde halt wirklich gucken, welche davon sind denn für uns in unserem Unternehmen relevant oder wo müssen wir überhaupt mal prüfen, ob die relevant haben und haben wir dann noch weitere. Und das wäre so für mich der wesentlichste erste Schritt und basierend dann auf diesen Datenideen würde ich dann meine Führungskompetenzen oder mein Führungssystem oder meine Führungskultur, wie immer ihr das nennen wollt, dann versuchen zu optimieren oder zu verbessern oder anzupassen.
Ja, und die Selbstreflexion, die dafür notwendig ist, ist ja auch wieder das Thema einer Bereitschaft. Also
ja.
Wer nicht bereit ist, reinzuschauen, sagt, so wie ich es mache, das stimmt, das passt, da ändere ich nichts dran, wird es natürlich schwierig werden, da wird sich nicht viel tun. Dort, wo eine andere Bereitschaft da ist, überhaupt mal über sich nachzudenken, wie ticke ich denn, was stresst mich, was erleichtert mir die Arbeit. Also ich kenne mal dieses Thema, diese eigene Gebrauchsanweisung oder das finde ich immer einen ganz interessanten Teil, wie kommuniziere ich, was brauche ich, auch für einen Teamprozess, wenn da die Führungskraft mitarbeitet, hilft also ein Baustein, um hier mehr Verständnis zueinander zu kriegen und auch besser zusammenzuwachsen.
Ja, wir leben ja in einer neuen Normalität. Ne? Das ist halt einfach so, das haben wir zu akzeptieren. Und wir haben das Wort KI ja noch gar nicht so sehr benutzt. Ne? Aber gerade bei der Gestaltung von solchen Prozessen, wie, über die wir gerade sprechen, wird KI eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielen. Sven hat ja sehr stark immer darauf fokussiert, dass wir einfach mal Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen, Ergebnisse mal analysieren und mal gucken, wie wirksam sind eigentlich unsere Mittel. Und dazu wird KI, glaube ich, in den nächsten Jahren maßgeblich beitragen. Aber auch hier wieder, die Rolle einer Führungskraft wird sich enorm verändern. Seine Rolle, nicht die Herausforderung. Es geht darum, Menschen bei vollem Bewusstsein und mit maximaler Leistungsfähigkeit glücklich in der Arbeit zu halten. Und ich habe nichts eingeworfen. Ne? Mhm. Und jetzt kommt dazu ein Angstthema für viele. Wird uns KI entsorgen oder wird es die Macht übernehmen oder was wird es eigentlich tun? Nein, wir müssen dieses Instrument in all diese Dinge, die wir jetzt haben, einbauen, verhindern werden wir sowieso nicht. Es kann eigentlich nur dazu führen, dass Arbeit leichter wird, dass Arbeit schneller wird, dass wir also nicht das Rad schneller drehen müssen, sondern dass wir in vielleicht sogar verringerter, bei Selbstbestimmung und Individualisierung streben wir ja auch immer verringerte Arbeitszeiten an, was ich nicht zwingend für alle Menschen unterschreiben würde. Ja, manche Menschen haben auch Spaß an ihrer Arbeit und möchten das auch über lange Zeit tun. Warum soll man ihnen diesen Spaß nicht lassen? Aber es wird dazu führen, dass wir andere Möglichkeiten der Führung benutzen müssen, um zu kommunizieren, um uns auszutauschen, um zu messen, um zu Ergebnissen zu kommen und dann auch wirklich das, was ihr ja heute schon fast überstrapaziert habt, dieses Wort Vertrauen herzustellen. Ja. Und wir haben ja diese Formel immer noch.
Das ist eine wichtige Part. Also glaube ich, wenn wir, vor allem, ich habe immer das Thema Transparenz, Vertrauen. Also ja. Ich brauche, je weniger Vertrauen da ist, das ist so meine Meinung, desto mehr Transparenz muss ich liefern, damit klar ist, dass im Hintergrund nichts Schlimmes passiert. Darum nutze ich ganz gerne auch dieses Wort Offenheit. Also es wird offen über die wesentlichen Punkte gesprochen. Es dürfen da sein. Da sind wir wieder beim Thema auch psychologische Sicherheit. Ich darf mein Unwohlsein äußern. Ich darf meine Bedenken äußern. Ich darf über meine Fehler, also die ich gemacht habe, offen reden, weil ich dann eine Hilfestellung bekomme, wie ich es beim nächsten Mal verhindere. Und dadurch baue ich eher Vertrauen auf. Also für mich darum ist dieser Vertrauenspart oftmals wesentlich wichtiger, weil ich da nicht alles unbedingt immer voll transparent machen muss. Ich habe nicht diesen Stress auch, ja, ach, die Zahlen habe ich noch nicht öffentlich gemacht, ach, das habe ich noch nicht öffentlich gemacht, weil sichergestellt ist für alle, es wird den richtigen Weg nehmen, ich werde nicht missbraucht, es wird also nichts Böses mir geschehen, sondern wir haben einen Rahmen, wo wir miteinander gut umgehen können. Ne?
Und was hier ganz, ganz wichtig ist und immer wieder, das
war früher auch schon wichtig. Abschlusssätze, Entschuldigung.
Ja, Führung, ach, das waren die Abschlusssätze schon. Das Ganze vielleicht ergänze ich den Abschlusssatz dadurch, das Ganze darf nicht nur top-down, sondern es muss bottom-up genauso stattfinden. Und diese neue Offenheit und dieses Vertrauen ist nicht eine Geschichte, wo ich einen Prozess jetzt manage, sondern Führung im Vertrauen top-down und bottom-up stattfinden lasse. Mhm.
Sven, unterschreibe ich.
Danke.
Ja, wunderbar. Dann haben wir diese sechste Staffel, wo wir uns an dem Fehlzeitenreport 2023, der ja von der AOK Gesundheitskasse sehr stark unterstützt wird und gepowert wird im Hintergrund, wo die ganzen Autoren auch zusammengesammelt worden sind, durchgearbeitet und Sven, du hast es gesagt, nehmt euch diesen Report einfach her, schaut mal die Überschriften, geht mal durch, prüft es, was betrifft uns, wo können wir damit arbeiten, wo merken wir, wo wir noch Potenzial haben, wo sind wir schon gut aufgestellt. Es ist wirklich ein hilfreiches Tool und du musst nicht alle Tabellen wirklich auswendig gelernt haben, die da drin sind, aber es ist eine unheimlich gute Anregung. Ja, für ein gesundes Unternehmen und für eine gesunde Belegschaft zu arbeiten. Lieber Sven Adomat, lieber Uwe Dotzlaff, vielen herzlichen Dank wieder fürs Dabeisein hier auch bei dieser sechsten Staffel. Und ja, ihr bleibt uns gewogen. Wir sind gespannt auch schon selber, mit welchem Thema wir in die siebte Staffel starten werden. Vielleicht machen wir auch eine kurze Sommerpause dann noch oder eine Frühherbstpause, weiß nicht, noch nicht. Also wir werden sehen. Bleibt uns gewogen. Bis zum dann. Ciao.
Vielen Dank.
Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.